Hi, ich bin's, Victoria. Die große Frage in dieser Woche ist ja, wer macht das Rennen ums Weiße Haus? Donald Trump oder Kamala Harris? Morgen wird in den USA gewählt und ich schlag mir die lange Wahlnacht um die Ohren, damit ihr es nicht machen müsst. FKM ist am Mittwochmorgen gegen 8 für euch da mit einer brandaktuellen Folge zur US-Wahl und allen Infos, was da in den USA passiert ist, während ihr geschlafen habt. Ich freue mich, wenn ihr dann zuhört. Und jetzt macht Lukas für euch weiter.
Es gibt Steaks aus dem Labor. Es gibt auch Diamanten aus dem Labor. Und es gibt menschliche Embryos aus dem Labor. Zumindest fast. Künstliche Embryos aus dem Reagenzglas. Das weckt ja erstmal Erinnerungen an Frankenstein, könnte aber große Rätsel um die menschliche Fruchtbarkeit lösen und ungewollt kinderlosen Paaren zum Kind verhelfen. In dieser 11KM-Folge nimmt uns die BR- und NDR-Wissenschaftsjournalistin Daniela Remus mit ins Labor zu einer europaweit einzigartigen Forschung, die aber auch eine große ethische Frage aufwirft. Könnten Forscherinnen und Forscher mit dieser Technik irgendwann im Labor einen Menschen züchten? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Ich bin Lukas Waschbisch und mich hört ihr, wenn Victoria mal nicht da sein kann. Heute ist Montag, der 4. November. Hallo Daniela.
Hallo Lukas. Wir sind im Institut für molekulare Biotechnologie. Das ist in Wien. Und ich hatte die wirklich extrem spannende Gelegenheit, den Forscher Nicolas Rivron in diesem Labor in Wien zu besuchen. Nicolas Rivron, also das ist ein Entwicklungsbiologe, ja, der arbeitet ganz viel mit Stammzellen und der ist ein unglaublich sympathischer, freundlicher und ich finde sehr charmanter Mensch, der sehr bereit ist, über seine Forschung zu sprechen, aber eben auch sehr reflektiert. Also der sagt einem nicht einfach, das, was ich mache, ist dies und das und jenes, sondern der das immer in einen Gesamtzusammenhang der Forschung stellt. Nicolas Rivron, der sagt, sein Ziel sei es zu verstehen, warum sehr viele Schwangerschaften nicht zustande kommen oder warum eben gerade am Anfang, warum es sehr viele Frühgeburten in dieser ersten Phase, also sagen wir jetzt mal in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft gibt. Man kommt da rein, das ist ein ganz, ganz großer Bereich, der da extra abgetrennt ist. Ein langer Flur, viele verschiedene Laborräume, aber da kommt man nicht einfach so rein. Dann gibt es so eine Art Schleuse, da muss man sich so grüne Stoffmäntel überziehen, Plastikschützer für die Schuhe muss man überziehen und dann drinnen Arbeitsräume mit Arbeitstischen, Kühlschränken, Zentrifugen, dann gibt es so Flaschen mit Flüssigkeiten, die überall rumstehen, Waschbecken und dann gibt es da noch Mikroskope, da durfte ich sogar auch durchschauen und versuchen, mir ein Bild von dem zu machen, woran die Forschenden gerade arbeiten.
Und was hast du da gesehen bei deinem Blick durchs Mikroskop?
Da habe ich so merkwürdig grau, durchsichtige, ja, so ein bisschen ballähnliche Strukturen gesehen. Das sah für mich nicht aus wie Zelle oder wie ein spezielles Gewebe. Also war irgendwie merkwürdig, hätte auch so froschleich sein können oder so.
Sorry. And can you explain me what I have seen?
These are the structures. They are look like human blastocysts.
Ja, das, was ich gesehen habe, waren Blastoide. Blastoide klingt jetzt erstmal so, dass man denkt so, was soll das denn sein? Also in der menschlichen Entwicklung ist es so, nachdem Ei- und Samenzelle sich verschmolzen haben, gibt es diese erste Phase der Entwicklung, die wird genannt von den Entwicklungsbiologen, dann entsteht eine Blastozyste. Und das geht so ungefähr bis Tag 7 der Entwicklung. Dann, so im Idealfall, nistet sich diese Blastozyste in die Gebärmutter ein und dann entwickelt es sich eben immer weiter und dann spricht man von einem Embryo, der sich weiterentwickelt.
Also eine Blastozyste, das ist eine Vorstufe von einem Embryo.
Genau. Und die Forschenden, also wie Nicolas Rivron, Der hat eben künstlich im Labor hergestellt solche Blastozysten. Aber um eben klarzumachen, das ist jetzt hier kein menschliches Blastozyst, sondern wir haben das im Labor künstlich hergestellt, sagt er dazu eben Blastoid. Und es gibt Forschende, die an diesen Embryonen arbeiten und die nennen die eben auch dann Embryoid in Analogie zu Blastoid, um sprachlich eben den Unterschied deutlich zu machen, ist hier jetzt nicht ein natürlich entstandenes Gewebe.
Okay, also wir haben natürlich entstandenes Gewebe, Blastozyste und der Embryo und die künstlichen Varianten bekommen die Endung -ide drangehängt, damit wir beim Wort schon verstehen, es geht hier um was Künstliches.
Genau.
Nicolas Refrain erschafft also künstliche Vorstufen von Embryos. Wie genau macht er das?
Dafür benutzt er Stammzellen. Er braucht nicht eine Ei- und eine Samenzelle, die miteinander verschmelzen, sondern es gibt seit 2006 ungefähr die Möglichkeit, aus einer x-beliebigen Körperzelle eine Stammzelle zu machen. Also du kannst dann diese Körperzellen sozusagen reprogrammieren. Und dann hast du eine Stammzelle, eine Alleskönnerzelle, aus der sich theoretisch alle möglichen Gewebe, Zellen, Organe des sich entwickelnden Körpers eben ausprägen können.
So, now we can stimulate those cells and they spontaneously organize into structures that are very similar to those early mouse and human embryos.
Ja, und Nicolas Riveron hat mir eben erklärt, dass es ihnen gelungen ist, im Reagenzglas, im Labor, diese Stammzellen so zu stimulieren, dass die tatsächlich so eine Art Selbstorganisation dann betrieben haben und sich zu einem eben frühen Embryomodell von sich aus zusammengefunden haben.
Ja, das ist ja auch das, was du unter dem Mikroskop gesehen hast. Wie groß kann ich mir denn so einen Blastoiden eigentlich vorstellen?
Diese Zellstrukturen, die er geschaffen hat, die entsprechen in etwa während der natürlichen Entwicklung so Tag 5 bis 7 ungefähr, also kurz bevor sich dann die Blastozysten in der Natur in die Gebärmutter einnisten. Und man muss sich das so vorstellen, diese Zellbälle umfassen ungefähr 100 Zellen, also wirklich winzig. Und er sagte, die sind nicht größer als so ein menschliches Haar.
Und was genau interessiert oder fasziniert Nicolas Riveron an dieser frühen Entwicklung?
Der möchte eben genau wissen, warum scheitern so viele Schwangerschaften? Warum kommt es nicht zur Einnistung der befruchteten Eier?
To give you some numbers, if you take 100 human fertilized eggs.
Statistisch betrachtet ist es so, dass wenn du jetzt 100 Eier nimmst, die befruchtet worden sind, ich meine, das geschieht natürlich so nicht gleichzeitig in der Natur, aber jetzt mal so statistisch betrachtet, dann kommt ungefähr nur die Hälfte davon in der Gebärmutter an.
There are only 50 that form a fetus. And there are 50 that fail naturally. And among those 50 that fail, there are 35 that fail during day 7 and day 30.
Und er sagt, das kann doch nicht sein. Das ist doch irgendwie eine Ressourcenverschwendung.
So this moment is massively failing in human and we don't know why.
Da müssen wir irgendwie mehr drüber erfahren, was passiert auf diesem Weg, was passiert in diesen ersten 7 Tagen. Und davon verspricht er sich eben mehr über diese hohe Fehlgeburtsquote zu erfahren, darüber, warum eben viele Schwangerschaften nicht gelingen. Und dann gibt es natürlich noch den Aspekt Kinderwunschbehandlung, also Reproduktionsmedizin, das ist ja auch mit der Erfolgsquote nicht so wahnsinnig gut. Also spricht man so von 17-20% der Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich ein Kind bekommt, wenn man sich einmal diesem Prozess unterworfen hat.
It is extremely complicated to study embryonic development. In lower species, such as fish.
Und da sagt er eben auch, das kann nicht sein, dass das alles solche schlechten Quoten sind. Da müssen wir dran arbeiten und das können wir eben auf natürlichem Weg nicht erfahren. Wir können ja nicht in die Gebärmutter, in den Bauch einer Frau hineinschauen. Also machen wir das auf die Art und Weise.
In the case of mammalians, you know, like it's extremely different because everything happens hidden inside the womb. And so we have a very important lack of knowledge about those very early steps of mammalian development.
Was die Forschenden ja auch hoffen, dass sie mehr darüber erfahren, wo bleiben die befruchteten Eizellen? Warum nisten die sich nicht ein? Haben die selbst dann eine Form von Defizit oder Defekt? Oder liegt das dann an der Gebärmutterschleimhaut, die sich vielleicht noch nicht so weit entwickelt hat? Und wenn man da mehr drüber erfahren würde, denke ich schon, dass das natürlich sehr sinnvoll wäre, weil es ja doch nicht wenige Menschen gibt, die sich sehnlichst ein eigenes Kind wünschen und denen das eben nicht möglich ist und die darunter wirklich auch sehr, sehr stark leiden.
Also für Paare, die Kinder wollen, aber keine bekommen können, könnte diese Forschung ein echter Gamechanger sein. Aber Embryoide im Labor klingt für mich schon auch dystopisch.
Ja, absolut. Das ist eben auch die Art und Weise, wie in den Medien, wie in der Öffentlichkeit auf die Veröffentlichung dieser Forschungen immer reagiert wird, dass sofort von Frankenstein, von Homunculus gesprochen wird. Also dass immer die Vorstellung dann im Raum ist, es ist möglich, künstliche Menschen zu schaffen und die eben dann auch nach den Wünschen so zu designen oder eben so herzustellen, dass sie dann eben das erledigen, was wir gerne hätten. Also, dass sie vielleicht so eine Art Ersatzteillager beispielsweise werden könnten für menschliche Organe, weil wir Organmangel haben, dass sie vielleicht als Soldaten verwendet werden könnten, also so eine Art Kampfmaschinen vielleicht, denen die Empathie abgezüchtet, weggezüchtet worden ist, so damit sie auch wirklich ihre Einsätze so durchführen, unerschrocken, wie das vielleicht von Kriegsführenden gewünscht wird. Oder die Angst, die bei vielen Leuten besteht, genau, wenn du irgendwie über genug Geld verfügst, dann bestellst du dir eben dein Kind so, wie du es gerne haben möchtest.
Rein von den wissenschaftlichen Möglichkeiten her, wie nah sind wir als Menschheit oder als Wissenschaft denn dran, wirklich einen Menschen künstlich herzustellen mit dem, was die Forscher da schon können?
Also ich möchte das mal so ganz hemdsärmlich sagen, meilenweit davon entfernt. Ja, das ist überhaupt nicht ansatzweise denkbar, dass das in den nächsten Jahren stattfindet.
Und warum nicht?
Naja, vor allen Dingen deshalb, weil im Moment es so ist, dass die Blastoide, also diese künstlichen frühen Formen, die sind zwar sehr ähnlich mit den natürlichen Formen, aber sie sind eben nicht identisch. Also denen fehlen bestimmte Elemente, bestimmte Gewebestrukturen. Zum Beispiel fehlt denen das Gewebe, aus dem eine Nabelschnur erwachsen würde. Und ohne Nabelschnur nützt das alles nichts. Also da ist das eben auch so, dass diese Blastoide im Reagenzglas nach Tag 7 spätestens von sich aus aufhören zu wachsen.
Das heißt, Nicolas Rivron und sein Team kommen da bis zu einem ganz bestimmten Punkt. Gibt es denn andere Forscherinnen oder Forscher, die auch auf dem Gebiet arbeiten?
Da gibt es auch andere Forschungen. Also er ist in Europa meines Erachtens schon derjenige, der am weitesten ist, mit Abstand am weitesten. Es gibt Forschende, die eben das auch mit Mäusen, Mäuseembryoide, Mäuseblastoide machen. Es gibt zwei Teams weltweit, die wirklich extrem führend sind und die sich so eine Art Wettlauf liefern. Das eine Team ist in den USA und in Großbritannien und das andere in Israel. Und die beiden, denen ist es gelungen, eben ganz frühe Embryomodelle auch zu entwickeln. Das haben sie im letzten Sommer 2023 haben sie das veröffentlicht. Aber die gehen ein bisschen anderen Weg als Nicolas Rivron. Also die wollen sehen, wie entwickeln sich diese Embryoide, aber erst in der Phase nach der Einnistung. Also diese ganz, ganz erste Phase, die Nicolas Rivron interessiert, haben die ausgeblendet. Die gucken erst, was passiert danach, wenn man davon ausgehen kann, dass sich dieses frühe Embryomodell, dass sich das bereits in die Gebärmutter eingenistet hat.
Wir reden hier über künstliche Vorstufen von Embryos. Daniela, diese Art der Forschung, wird die denn auch kritisch gesehen?
Ja, allerdings muss ich tatsächlich sagen, dass die Kritik vor allen Dingen eigentlich eher von ethischer oder auch von juristischer Seite auskommt. Also bei den Forschenden selbst ist es schon so, dass die alle sagen, wir betreten da ein bisschen so einen Graubereich. Also ab wann ist der Mensch ein Mensch? Lebensschützer sagen, ja, ab dem Moment, wo Ei- und Samenzelle sich treffen, ist eben die Frage, wenn Ei- und Samenzelle gar nicht beteiligt sind an diesem Prozess, besteht tatsächlich dann eben auch der Anspruch darauf, dieses Gewebe einem menschlich entstandenen, natürlich entstandenen menschlichen Gewebe, das wirklich so gleichzusetzen. Also das wird heftig diskutiert, aber auf der kritischen Seite sind vor allen Dingen eben Forschende, die viel eben auch über ethische, juristische Fragen nachdenken.
Juristische Fragen ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Nicolas Rivron forscht ja in Österreich. Wäre das, was er da macht, denn auch in Deutschland so möglich?
In Deutschland gibt es das Embryonenschutzgesetz. Das gibt es so seit Mitte der 90er Jahre in etwa. Das verbietet ganz ausdrücklich die Forschung mit menschlichen Embryonen. Aber das Problem ist natürlich, ist das, was jetzt da entsteht im Labor, ist das ein menschlicher Embryo oder einem menschlichen Embryo gleichzustellen? Und das ist eben ziemlich schwierig. Und es gibt tatsächlich auch Juristen, die vor allen Dingen im Medizinrecht unterwegs sind und die sagen, nö, eigentlich müsste es möglich sein, auch in Deutschland diese Forschung, die Nicolas Rivron in Österreich macht, in Deutschland zu machen, weil vom Embryonenschutzgesetz ist diese Forschung eigentlich gar nicht erfasst. Damals in den 90ern war undenkbar, dass das, was heute möglich ist, möglich sein würde. Und deshalb ist das überhaupt in keiner Form, mit keiner Formulierung oder Gedanken eben erfasst. Aber es findet in Deutschland nicht statt, weil es doch einfach sehr große Sorgen und Vorbehalte gibt, dass man dann hier vielleicht doch eben massive Einschränkungen erleiden würde oder sogar Gerichtsverfahren aushalten müsste. Ne? Ich denke, man muss sich einfach klar machen, das liegt einfach auch an unserer deutschen Geschichte. Und wenn wir zurückgucken, Eugenik war ja ein vermeintliches Wissenschaftsfeld, was einen großen Bereich in der nationalsozialistischen Politik auch eingenommen hat. Ich denke, dass vor dem Hintergrund sehr verständlich ist, dass es da insgesamt so ein bisschen Sorgen gibt, dass man vielleicht nicht genug das einzelne menschliche Leben schützt und dass man deshalb da lieber so ein bisschen verhalten und sehr restriktiv mit umgeht. Und das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass in Deutschland eben Wissenschaftler mit menschlichen Embryonen gar nicht arbeiten können. Also sie sind damals dann, als das alles so wirklich klar wurde, dass das ein rigoroses Verbot beinhaltet, sind die eben auch aus Deutschland abgewandert. Die arbeiten jetzt eben in anderen Ländern.
Was bedeutet das für den Forschungsstandort Deutschland im Vergleich?
Ja, dass einfach ganz viel Wissen in Deutschland nicht generiert wird. Also sieht man auch zum Beispiel sehr gut in einem anderen Bereich, Fortpflanzungsmedizin, also Reproduktionsmedizin, Kinderwunschbehandlung. Diese ganze Eizellenspende ist ja möglich heutzutage. Aber in Deutschland darf daran gar nicht gearbeitet oder gar nicht geforscht werden, weil es sich dabei eben um die Möglichkeit eines menschlichen Embryos handelt. Und der ist ja eben ausgenommen von der Forschung. Also man kann ganz klar sagen, auf wissenschaftlicher Ebene heißt das, dass Deutschland da nicht mitspielen kann. Deutsche Forscher müssen ins Ausland gehen, um dieses Wissen, um daran teilzuhaben oder um neue Erkenntnisse zu bekommen. In der Praxis bedeutet das eben jetzt, Stichwort Kinderwunschbehandlung, dass das einfach trotzdem gemacht wird. Aber die Familien, die Frauen müssen dann eben ins Ausland gehen und vielleicht dann unter Bedingungen auf Eizellenspenden zurückgreifen, die wir nach unseren Standards in Deutschland nicht für gut heißen. Also insofern sehr zweischneidiges Schwert.
Also Embryoide und Embryonen sind noch nicht identisch und es ist sozusagen Teil des ethischen Aushandlungsprozesses, wann jetzt von menschlichem Leben die Rede ist und wann diese Produkte der Forschung eben noch keine menschlichen Lebewesen sind. Jetzt kann sich das aber, wenn auch nicht in nahe, trotzdem in Zukunft ändern, hast du gesagt. Wie geht die Wissenschaft damit um, dass das irgendwann in Zukunft wirklich konkret werden könnte?
Sehr unterschiedlich. Also Nicolas Rivron, nachdem ihm das erste Mal gelungen ist, solche Embryoide mit Mauszellen zu kreieren, das war 2018, da hat er sofort mit Wissenschaftlern, die im ethischen Bereich arbeiten, also mit Philosophen, mit Wissenschaftsethikern, hat er sofort mit denen in Kontakt gesucht und mit denen darüber diskutiert. Also der ist wirklich ein Paradebeispiel, würde ich sagen, für einen modernen Naturwissenschaftler, der genau weiß, was er macht und dem auch sehr klar ist, dass es da um ethische Grauzonen geht und dass das sicherlich auch in der Zukunft ein bisschen knifflig werden könnte, da genau zu sagen, hier ist die Grenze und da ist sie noch nicht. Aber viele andere Forschende, die beiden Arbeitsgruppen, von denen ich gesprochen habe, in Israel und in den USA, in den Veröffentlichungen von den beiden habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, da geht es vor allen Dingen darum, wer ist der Erste, wer ist die Beste? Und und dann kümmert man sich halt auch um diese anderen Fragen, aber eigentlich eher so ein bisschen, weil die Gesellschaften, die Leute, die Öffentlichkeit, die Medien da eben so hinterher sind.
Aber Nicolas Rivron, hast du gesagt, macht sich diese Gedanken sehr. Mhm. Was ist denn seine Position zur Unterscheidung zwischen Embryoid und Embryo? Also wann wird der Embryoid in seinen Augen menschlich?
Er sagt, in dem Moment, wo klar ist, dass aus diesem Embryoid tatsächlich sich ein Mensch entwickeln kann.
We have to start thinking of when would embryo models eventually tip over and could become biologically and legally assimilated or similar to a human embryo. From the point that they prove fully capable.
Wenn das Gewebe eben komplett ist, also wenn alle Zellen vertreten sind und wenn dann daran geknüpft eben, das wird so genannt, die Potenzialität des Menschwerdens, wenn die wirklich da ist, also die Möglichkeit, dann sagt er eben, dann muss man eine Grenze einziehen.
At least in my mind, there is no reason to treat them differently as human embryos.
Wenn tatsächlich irgendwann möglich ist, dass diese Embryomodelle eben nicht nur ähnlich sind, sondern tatsächlich identisch sind mit den natürlichen, dann heißt das für ihn ganz klar, dass dann eben zum Beispiel der Umgang sich verändern muss und dass dann weitere Forschung damit verboten werden sollte.
Aber die Teams aus Israel und den USA gehen damit vielleicht so ein bisschen lockerer um. Wie funktioniert das denn in der Wissenschaft, dass man solche Verbote dann übergreifend auch umsetzt?
Das ist schon so, dass die eigentlich so eine ganz gut funktionierende Selbstkontrolle haben. Die haben internationale Vereinbarungen, Moratorien. Und das bedeutet im Klartext, wenn du dich da nicht dran hältst, dann kriegst du eben keine Forschungsgelder mehr, dann bekommst du auch bestimmte Jobs nicht. Internationale Zusammenarbeiten werden aufgekündigt. Also du wirst schon ausgeschlossen auch aus der Community. Und du kannst zum Beispiel auch nicht mehr in den wirklich angesehenen Magazinen, wo die alle ihre Forschungsergebnisse präsentieren wollen, da kannst du dann eben auch nicht mehr publizieren. Also das ist dann so eine Art Bannstrahl, der da erfolgt.
Und wie wird das kontrolliert? Also so theoretisch könnte ich als Forscher ja auch in meinem Keller einfach mal ausprobieren, ohne das jetzt an die große Glocke zu hängen.
Also das hat ja einen ganz berühmten Fall gegeben.
In China sind angeblich Zwillinge geboren worden, deren DNA mit einer sogenannten Genschere manipuliert wurden. Ein chinesischer Forscher behauptet, er habe das Erbgut im Embryonalstadium verändert, um die beiden Mädchen resistent gegen HIV zu machen.
Ein chinesischer Wissenschaftler, der hat das Erbgut von Zwillingen verändert. Dazu hat er diese Methode, dieses relativ neue Werkzeug, eine Genschere eingesetzt. Und das zum Beispiel war so ein Fall, der war offenbar unheimlich stolz darauf, was er geschafft hat und hat das wirklich so im Rahmen eines internationalen Kongresses präsentiert. Mann, bin ich toll, ich habe das mit der Genschere geschafft. Ich habe das Erbgut verändert und die internationale Reaktion war, die waren alle entsetzt. Die haben gesagt, das ist eine Katastrophe. Wir hatten ein internationales Moratorium, dem haben alle Gesellschaften aus den verschiedenen Ländern zugestimmt. Auch chinesische Forschende hatten dem zugestimmt. Und du hältst dich jetzt nicht an unsere Vorgabe. Wir haben immer gesagt, diese Genschere, das ist ja so ein Werkzeug, da kann man sehr genau im Genom eben einzelne Gene rausschneiden oder hineinfügen. Aber nie, nie, nie dürfen wir ins Erbgut von Menschen eingreifen, weil wir viel zu wenig wissen, wie die Gene untereinander interagieren. Und interessanterweise, damals in China hat auch die chinesische Staatsführung reagiert und die haben den ins Gefängnis geschickt und haben gesagt, das hat er gemacht, ohne dass wir in Kenntnis gesetzt worden waren. Und das darf auf gar keinen Fall bei uns stattfinden. Also insofern, der hat sich nicht dran gehalten, aber die Reaktionen waren so, dass ich nicht glaube, dass jetzt irgendwie ganz in naher Zukunft der Nächste das versuchen wird.
Also diese Selbstkontrolle hat in dem Fall gewirkt, aber dann ja auch erst im Nachhinein. Wären nicht gerade wegen so einem Fall klare gesetzliche Regelungen nötig?
Ja, und da hat mir beispielsweise der Jurist Nils Hoppe, der arbeitet an der Universität in Hannover, der beschäftigt sich eben viel mit diesen wissenschaftsethischen, wissenschaftsjuristischen Fragestellungen. Der hat gesagt,
die Tendenz ist stark, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, wo wir regulieren sollten oder eingreifen müssten. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft darüber nachdenken sollten, welches Ergebnis wir verhindern wollen. Wollen wir zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt verhindern, dass ein Fötus in vitro entsteht? Dann wissen wir, wo unser Tipping Point als Gesellschaft ist und wo wir sagen müssen, jetzt reicht's. Und der ist nicht bei 14 Tagen und der ist auch nicht bei 21 Tagen, sondern der ist deutlich danach.
Solange noch nicht dieser qualitative Sprung möglich ist, also solange diese Embryoide noch nicht in der Lage sind, sich so zu entwickeln, dass daraus tatsächlich ein Mensch irgendwann entstehen könnte. Solange sieht er zum Beispiel auch gar keine Notwendigkeit, da jetzt juristisch tatsächlich bestimmte Regularien, bestimmte Gesetze zu erlassen.
Du hast ja vorhin schon gesagt, dass zumindest Nicolas Rivron jetzt nicht vorhat, einen künstlichen Menschen im Labor zu züchten. Gibt es diese Bestrebung überhaupt in der Forschung, also da jetzt noch weiter zu gehen?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Die nehmen alle für sich in Anspruch, dass sie sagen, sie wollen nur über diese Frühphase der menschlichen Entwicklung mehr Informationen bekommen, was bis jetzt eben nicht möglich war, weil man eben in den Mutterleib nicht hineinschauen kann. Aber tatsächlich künstliche Menschen schaffen zu wollen, um entweder Designerbabys oder, weiß nicht, Kampfmaschinen oder diese Ersatzteillager, um sowas eben zu ermöglichen. Nein, das würde niemand sagen, dass er das möchte. Eher also die Problematik bei diesem Thema, dieser ethische Graubereich, in dem wir bzw. die Forschenden sich da entwickeln, den sehe ich eben eher darin, es verschieben sich halt so Grenzen nach und nach. Und das ist ja in vielen Forschungsbereichen so. Und dann ist eben immer so die Frage, werden wir irgendwann in der Lage sein zu sagen, okay, hier ist jetzt wirklich ein Sprung und das Wissen, was wir dann zwar erhalten würden, das wollen wir aber nicht haben, weil das gegen unseren Begriff des Menschseins beispielsweise jetzt dagegen verstößt oder gegen den Begriff der Menschenwürde. Das sehe ich eher so als Problem. Das ist ja immer so, wenn Prozesse prozesshaft ablaufen, fällt es einem manchmal schwerer, die zu beurteilen und qualitative Sprünge festzustellen, als wenn man ganz lange nichts mitbekommt und dann von außen drauf guckt. So diese klassische Nummer, wenn die Großeltern kommen und sagen, huch, das Kind ist aber groß geworden. Und wenn man als Eltern daneben steht, realisiert man das nicht.
Du meinst, jetzt zu sagen, wir ziehen eine klare Grenze, wenn wir soweit sind, dass es Richtung identisch zu einem Embryo geht, ist einfacher, als das irgendwann zu sagen, wenn wir vielleicht sehr viel näher an diese Grenze rangekommen sind. Also diese Grenze wirklich zu ziehen, das ist die Schwierigkeit.
Ja, das sehe ich ganz klar so als Schwierigkeit.
Die Forschung von Rivron und seinen Kollegen, die berührt schon eine ziemlich philosophische Frage, nämlich die danach, was eigentlich menschliches Leben ist, oder?
Ja, genau. Das ist eben ganz ein zentraler Punkt in dieser gesamten Einschätzungsfrage oder in diesem Ringen auch der Forschenden darum, wie sie mit diesen Forschungsergebnissen umgehen. Es gibt eben auf der einen Seite die wirklich ganz absoluten Verfechter des menschlichen Lebens, Lebensschützer, die sagen, in dem Moment, wenn Ei- und Samenzelle sich treffen, miteinander verschmelzen, ab dann haben wir menschliches Leben und ab dann ist es uns untersagt, da in irgendeiner Form noch in diesen natürlichen Prozess reinzugrätschen, Veränderungen, Manipulationen vorzunehmen. Und dann gibt es eben welche, die sagen, nee, Begriff des menschlichen Lebens greift für mich erst in dem Moment, wo diese Embryonen zum Beispiel empfindungsfähig werden. Nicolas Rivron schlägt vor, so ein bisschen anders, ein bisschen weniger vielleicht auch religiös motiviert, da drauf zu gucken.
So I think that it is probably more important to define an embryo based on what it might become than based on how it was formed. My understanding is that embryos can be formed in many different ways, but what really matters is their capacity, their potential to form a human being.
Er findet, dass das doch eine ganz gute Definition wäre, wenn man eher drauf guckt, nicht wie ist ein Embryo entstanden oder ein Embryoid, ein Embryomodell, sondern was kann daraus werden? Und dass in dem Moment, wenn diese Möglichkeit da ist, dass daraus ein Mensch werden kann, dass dann eben auch diese Embryoide zum Beispiel wirklich den menschlichen Embryonen gleichgestellt werden müssten, mit allem, was eben dann an gesetzlichen Regelungen da zum Beispiel dranhängt.
Und du hast dich ja auch intensiv mit den ethischen Fragen beschäftigt. Wann wäre denn für dich der Zeitpunkt, an dem diese Grenze erreicht ist?
Tatsächlich denke ich, dass der Zeitpunkt der ist, in dem Moment, wo es möglich wäre, dass man dieses Modell in eine künstliche oder lebendige Gebärmutter einpflanzt und man mit einberechnen müsste, dass daraus tatsächlich sich ein Mensch entwickeln würde. Da bin ich mit Nicolas Rivron mir einig. Dann würde ich eben auch sagen, dann haben wir eine Grenze überschritten, denn dann ist tatsächlich davon auszugehen, dass wir eine so große Übereinstimmung mit den natürlichen Embryonen haben, dass man eigentlich nicht mehr das wie zwei unterschiedliche Bereiche oder wie zwei Paar Schuhe anschauen kann.
Vielen Dank, Daniela.
Ja, ich danke dir, Lukas.
Daniela Remus ist Wissenschaftsjournalistin bei BR und NDR. Ihr Bayern 2 Radio-Feature zwischen Forschung, Recht und Ethik, in dem ihr noch mehr wissenschaftliche Einschätzungen zu Embryoiden hört, das packen wir euch in die Shownotes. Autor dieser Folge ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion Adele Messmer, Jürgen Kopp und Christiane Gerhäuser-Kamp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Lukas Waschbisch. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt zum Thema Reproduktionsmedizin, dann hört doch mal rein in den Wissenschaftspodcast Synapsen. Da geht es zum Beispiel in einer Folge drum, was nach aktuellem Stand der Forschung medizinisch so alles machbar wäre in Sachen menschlicher Fortpflanzung. Der Podcast von NDR Info versorgt euch mit Infos rund um den Kinderwunsch und stellt auch ethische Fragen, zum Beispiel rund ums Thema Eizellenspende und Leihmutterschaft in Deutschland. Die Podcast-Folge Reproduktionsmedizin – Ein Baby um jeden Preis – hört ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes.